Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wir wollen unsere Freiheit zurück, das sagte Ende letzter Woche die Virologin Melanie Brinkmann. Mit anderen Wissenschaftlern fordert sie mit No Covid einen europaweiten Aktionsplan zur Eindämmung des Coronavirus. Wo die Lage unter Kontrolle ist, da sollen Bürger in sogenannten grünen Zonen wieder mehr Freiheit haben. Anders die Initiative Zero Covid, die einen weitgehenden und langen Lockdown befürworten. Pro und Contra, was ist von beiden Konzepten zu halten? Darüber habe ich zugeschaltet aus dem Homeoffice mit den Wissenschaftsjournalisten Arndt Reuning und Volkert Wildermuth gesprochen, die seit Monaten regelmäßig über das Thema SARS-CoV-2 für den Deutschlandfunk berichten. Fangen wir, Arndt, mit den Begriffen an. No Covid und Zero Covid. Was ist der Unterschied?
Ich würde mit dem Gemeinsamen anfangen. Beide haben dasselbe Ziel. Sie wollen die Zahlen drastisch senken. No Covid ist mir aufgefallen vor Weihnachten. Da gab es im Fachmagazin The Lancet eine Veröffentlichung. Die war initiiert von Viola Briesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Und die schrieb da: Die Zahl der Neuinfektionen muss drastisch sinken, europaweit gleichzeitig. Und sie hatte auch so einen Zielwert vorgegeben, eine Inzidenz von 10. 10 Neuinfektionen in einer Woche auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner gerechnet. Und diesem Aufruf haben sich immer mehr Wissenschaftler, vor allem Wissenschaftlerinnen, angeschlossen. Und es gab dann noch ein zweites Papier. Und ja, so hat sich diese Bewegung ergeben. Zero Covid möchte auch auf null reduzieren, möchte das aber mit anderen Mitteln erreichen, nämlich mit einem sehr harten Shutdown, wo auch die Arbeitsplätze dann betroffen sind. Komplett die Industrie soll runtergefahren werden, es soll ein umfassendes Rettungspaket für alle geben, gegenfinanziert dann durch eine Art Covid-Soli. Auf hohe Vermögen sollte erhoben werden, auf Unternehmensgewinne, auf Finanztransaktionen. Das heißt, da ist auch dieser Gedanke einer Umverteilung noch mit dabei.
Genau, also ich denke, das ist der entscheidende Unterschritt. No Covid, das kommt aus der Wissenschaft, von der Virologie, von den Modellierern, von den Wirtschaftsforschern, die sagen, wir wollen eine dauerhafte Lösung, wir wollen nicht dieses rein aus dem Lockdown, raus aus dem Lockdown, sondern es soll dauerhaft bleiben und dafür müssen die Zahlen erstmal massiv runter. Und auf dieses Konzept No Covid hat sich dann Zero Covid sozusagen draufgesetzt. Die haben gesagt, ja, guter Plan, finden wir richtig, aber wir haben die Wirtschaft bisher ausgeblendet. Das sind ja die Einschränkungen, gehen aufs Individuum, sie gehen auf den Kulturbereich, sie gehen auf den Freizeitbereich, auf den Urlaub. Und die Wirtschaft, die bleibt so ein bisschen außen vor, die kann weiter Geld verdienen. Und deshalb sagen sie, geht es darum, nicht nur uns mit dem Ziel und der Strategie zu beschäftigen, sondern auch mit der Frage der Gerechtigkeit.
Na, ich glaube, das sieht No Covid dann doch ein bisschen anders. Die sagen, es gibt eigentlich keinen Widerspruch zwischen einer gut laufenden Wirtschaft und dem Gesundheitsschutz. Genau im Gegenteil, das bedingt sich ja gegenseitig. Also nur wenn die Zahlen runter sind, dann läuft auch die Wirtschaft. Das heißt, im Moment blockieren die hohen Zahlen die Wirtschaft. Und wir müssen eben diesen Zustand erreichen, dass beides wieder möglich ist, dass wir einerseits die Fallzahlen niedrig haben und so gut verfolgen können, wer sich wo ansteckt. Und dass gleichzeitig die Leute auch mehr rausgehen, so weit das möglich ist, dass sie mehr konsumieren und so natürlich dann eben auch die Wirtschaft am Laufen halten.
Und welche Ideen gibt es, wie der Weg dahin aussehen könnte?
Im Grunde geht es darum, mehr vom Gleichen zu machen. Also es geht darum, all die vielen Maßnahmen, die laufen, Kontaktbeschränkung, Homeoffice, Schulschließung und, die alle gleichzeitig und vor allem konsequent zu machen. Das ist dieses berühmte Schweizer Käsemodell. Also wenn man, der Käse hat Löcher, aber wenn man die Scheiben aufeinander legt, irgendwann ist dann kein Raum mehr, durch den die Viren durchkommen. Das ist die Vorstellung. Vor allem ist wichtig, alle Maßnahmen funktionieren im Grunde gleich gut, ob viel oder wenig Virus unterwegs ist, mit einer Ausnahme, die Gesundheitsämter. Die Gesundheitsämter im niedrigen Bereich sind die total effektiv. Die können dann wirklich, wenn es gelingt, die Kontakte nachzuverfolgen, die Ausbrüche wirklich eindämmen. Aber wenn sie überfordert sind, dann helfen sie praktisch gar nichts mehr. Und das Entscheidende ist, wieder in den Bereich zu kommen, in dem die Gesundheitsämter effektiv ihre Arbeit machen können. Deshalb diese Betonung der Inzidenz von 10 als Ziel. Wir müssen wirklich da runterkommen. 50 reicht nicht.
Ja, das Ziel steht fest, aber ich finde, der Weg dahin, die Mittel sind immer noch ein bisschen schwammig. Also einfach nur mehr von dem, was bisher schon nicht funktioniert hat. Und man muss sagen, es gibt auch sehr eindeutige Kritiker dieses Konzepts, zum Beispiel Klaus Stöhr, der war bei der WHO Leiter des Influenza-Programms, der sagt, wir schaffen das einfach nicht. Also selbst durch drastische Einschränkungen können wir das Virus nicht zurückdrängen, denn wir leben im Moment im Winter in Mitteleuropa. Und eine Inzidenz von selbst 50, was ja das offizielle Ziel ist, ist im Moment nicht zu erreichen. Denn das Virus ist zu ansteckend und zu wenige Menschen sind bisher immun dagegen.
Da gibt es aber andere Erfahrungen. Also es wird immer zitiert von der No-Covid-Gruppe Australien und Neuseeland. Die haben das geschafft, das so niedrig zu halten und zwar in deren Winter. Also da hat das wirklich funktioniert. Bei uns hat es im Sommer geklappt. Da lag die Inzidenz bei 2 oder 3, also wirklich niedrig. Und aktuell ist es ja so, dass die Zahlen zurückgehen. Es gibt einzelne Kreise, die schon deutlich unter der 50 liegen. Also auch unter Winterbedingungen ist es in Deutschland möglich, wobei man fairerweise sagen muss, die Zahlen gehen dort am meisten zurück, wo sie am höchsten waren. Wirklich in diesen niedrigen Bereich zu kommen, das verlangt wirklich besondere Anstrengung.
Es sind 2 Zahlen schon gefallen, die Inzidenz betreffend, einmal 50 von Arndt geäußert im Hinblick auf Professor Stöhr oder eben auf 10 bei den SIO-Leuten. Aber warum eigentlich die 0? Also kann man nicht sagen 10, 20. Warum heißt es Zero Covid?
Also da geht es wirklich darum zu sagen, wir müssen in diesen ganz niedrigen Bereich kommen. Ob das jetzt nun wirklich null ist, das ist am Ende gar nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass jeder einzelne winzige Ausbruch erkannt, nachverfolgt und die Kontakte isoliert werden, bevor sie weitere Leute anstecken. Und das hat bei uns im Sommer geklappt. Denken wir an den Ausbruch bei Tönnies, über 1000 Infizierte. Aber das hat sich eben nicht ausgebreitet, weil die Gesundheitsämter handlungsfähig waren. Und wenn die handlungsfähig sind, dann kann man, so sagen zumindest die Leute von No Covid und Zero Covid, dann kann man erst auf 10 runterkommen und dann langsam wirklich bis zur 0 runterzukommen. Dann ist es immer noch möglich, dass ein Virus eingeschleppt wird, dass es einen Ausbruch gibt, aber den kann man dann eben effektiv bekämpfen.
Aber Volker, die Frage ist doch, müssen wir uns wirklich ganz streng auf diesen einen Wert konzentrieren, auf die Inzidenz? Oder müssen wir nicht darauf achten, was zum Beispiel im Moment stattfindet auf den Intensivstationen? Da müssen wir die Werte runterbringen. Das heißt, die Menschen besonders schützen, die anfällig sind für das Virus. Also vor allem die älteren Menschen. Und wir sehen gerade die, die in einem Wohnheim leben, in einem Altenheim leben, die sind ganz besonders betroffen davon, eben auf der Intensivstation zu landen. Das heißt, da den Schutz hochfahren, dann können wir uns auch bei den Neuansteckungen ein bisschen mehr Spielraum erlauben und müssen nicht so tief runter auf 10 oder vielleicht auch 50.
Also da sagen die Leute von No-Covid, das ist eine Illusion, das zu glauben. Aktuell gibt es ja schon sehr gute Konzepte zum Schutz der Altenheime, FFP2-Maske, Schnelltests und so weiter. Aber das wird eben nicht überall umgesetzt. Es gibt im Moment viele Ausbrüche in Altenheimen. Das klappt noch nicht. Und dann ist die Risikogruppe ja viel größer. Das sind nicht nur die über 85-Jährigen, die im Moment den Großteil der Corona-Toten stellen. Auch die 60-Jährigen haben noch ein 1%iges Risiko zu sterben, wenn sie sich anstecken. Und von den 60-Jährigen gibt es wirklich viele. Das sind zum Teil schon die Babyboomer. Dann gibt es die Leute mit Vorerkrankungen. Also die Risikogruppe, das sind 40% der Bevölkerung in Deutschland. Und die kann man nicht unter eine Käseglocke stellen. Die kann man nur schützen, wenn insgesamt die Infektionszahlen zurückgehen. Das ist das Argument für No-Covid.
Ein Begriff, der in den Konzepten auch immer eine Rolle spielt, ist der von grünen Zonen. Also da heißt es beispielsweise ein grüne Zonenmodell, Lockdown bis zu einer Inzidenz von 10, danach weiter Reduktion auf 0. Wie realistisch ist es, solche grünen Zonen, wo quasi das Leben wieder normal ist, in Europa und auch in Deutschland zu bekommen und dann auszuweiten? Oder ist das einfach eine riesige Utopie, die in so begrenzten Gebieten nicht funktioniert?
Ja, wenn wir uns anschauen, wie denn das Virus über Deutschland verteilt ist, dann sehen wir ja ein Muster, das doch eher heterogen ist. Also es gibt Landkreise mit einer sehr niedrigen Inzidenz. Nebenan im Landkreis, da herrscht das Virus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich diese starken Konzentrationsgefälle so künstlich aufrechterhalten lassen. Also wenn man öffnet, dann wird man auch wieder neue Viren eintragen in ein Gebiet. Also diese grünen Zonen sehe ich äußerst kritisch. Wie möchte man das denn kontrollieren an den Grenzen?
Da muss ich dir recht geben, Arndt, das ist wirklich die Schwachstelle dieses Konzepts, die grünen Zonen. Das liest sich so, als ob dann wirklich ein Landkreis aufmacht und nebenher ist noch alles dicht. Das funktioniert nicht. Die Leute reisen ja, die sind ja nicht dumm. Also das wird sehr schwer und deshalb sagen die Verfechter des No-Covid-Konzepts auch, im Grunde müssen wir hier europaweit vorgehen. Es reicht nicht, dass Deutschland jetzt No-Covid beschließt, sondern das müssen auch die Nachbarländer. Es gibt einfach viele Pendler, das kriegt man selbst mit Schnelltest nicht in den Griff. Insofern ist das ein gesamteuropäisches Konzept und es gilt eben, dieses Ziel auch den anderen schmackhaft zu machen, indem man damit lockt. Ja, wenn wir das gemeinsam durchsetzen, dann können wir am Ende auch gemeinsam lockern.
Wir hören jeden Morgen, wie beim Wetterbericht, schon die aktuellen Daten vom RKI, was die Neuinfektionen anbetrifft, was die Todesfälle anbetrifft. Was mir irgendwo bei dieser ganzen Diskussion fehlt, ist die Frage nach der Aktivierung der Bürger. Wie kann man die beteiligen? Wie kann man die einbeziehen? Welche Positionen gibt es da in diesen No-Covid, Zero-Covid-Papieren?
Also No-Covid sagt ganz klar, es gibt diese Corona-Müdigkeit, die Leute machen nicht mehr mit und das schränkt die Wirksamkeit der Maßnahmen wirklich massiv ein. Es war bei der ersten Welle so, dass die Leute Kontakte reduziert hatten, bevor das überhaupt offiziell beschlossen wurde. Das heißt, da gab es eine hohe Motivation, bei jedem Einzelnen mitzumachen. In der Zwischenzeit sieht das leider anders aus. Aber No-Covid sagt, wenn wir jetzt wirklich gemeinsam dieses Ziel beschließen, nicht mehr sagen, wir machen Lockdown bis zum 14. Februar und dann geht es wieder ein bisschen auf, dann muss es doch wieder zugemacht werden, das ist wirklich demotivierend, sondern sie sagen, wir sollten gemeinsam diese Anstrengung machen und dann können wir gemeinsam auch den Lohn ernten und dann sind die Leute auch bereit mitzumachen. Also die Hoffnung, wenn man das Ziel klar formuliert und das versucht auch gemeinsam mit den Menschen zu machen, dann steigt die Motivation. Das ist einer der Stärken dieses Konzeptes.
Ja, es ist ja ein anderer Ansatz zu sagen, wir lockern dann, wenn diese niedrige Inzidenz erreicht ist, oder wir lockern zu dem und dem Datum. Also das ist der Ansatz, die Menschen zu motivieren, mitzumachen und aus dieser Pandemiemüdigkeit eben rauszuholen. Und dass diese Pandemiemüdigkeit existiert, das sieht man, glaube ich, im Moment ziemlich gut an den Mobilitätsdaten, die zum Beispiel Dirk Brockmann erhebt vom RKI aus Mobiltelefondaten. Da sieht man im ersten Lockdown, da ging die Mobilität bis auf 40% runter im Vergleich zu 2019. Sowas gab es im zweiten Lockdown nur um die Weihnachtsfeiertage herum. Wir sind im Moment bei ungefähr 15, 13 waren sogar gestern. Das heißt, die Menschen sind deutlich mehr unterwegs als noch im ersten Lockdown. Sie sehen es nicht ganz so eng, sie nehmen es nicht mehr ganz so ernst. Und das könnte natürlich dazu beitragen, dass die Zahlen auch weiterhin eher langsam sinken und dieses Ziel der Lockerung noch in Ferne bleibt.
Volkert, wir erleben ja gerade Virusmutationen. Die britische, die südafrikanische, die brasilianische Variante. Hat das irgendeine Beziehung zu den Konzepten von No-Covid und Zero-Covid oder spielt das gar keine Rolle?
Doch, das spielt eine Rolle. Also für die Konzepte selbst spielt es im Grunde keine Rolle, weil egal wie ansteckend das Virus ist, wie ihm der Weg verstellt werden kann, das ist immer das Gleiche. Kontakte reduzieren, Kontakte reduzieren, Kontakte reduzieren. Aber dadurch, dass die neuen Viren da sind und ankommen, steigt die Dringlichkeit. Viola Priesemann hat das in Modellen wirklich darstellen können. Wenn wir jetzt einen harten Lockdown weiter durchhalten, dann können wir verhindern, dass diese Varianten sich in Deutschland wirklich massiv ausbreiten und das Geschehen dominieren. Wenn wir es dagegen laufen lassen, dann werden wir es nach und nach mit immer ansteckenderen Viren zu tun haben und das führt dann zu Problemen.
Mit welcher Strategie aus der Pandemie die Wissenschaftsjournalisten Arndt Reuning und Volkert Wildermuth über No-Covid- und Zero-Covid-Konzepte